Aber erstmal ein gutes neues Jahr für alle, denen ich es noch nicht gesagt habe. Mit der heutigen Predigt möchte ich mich so ein bisschen abarbeiten an der Apostelgeschichte, wie sie im Kapitel 4 in den Versen 13 bis 22 steht. Und da steht geschrieben, das ist der Vorteil von Blättern zu einem Handy. Wenn man mehrere Listen hat im Handy, dann muss man wischen. Ich habe mehrere Blätter einfach hintereinander. Ich weiß, das ist gemein. Ne? Ja, das war jetzt mehr ein Appell an die Jugend, sich nicht so sehr auf die Handys zu verlassen. Wir verlassen uns auf was anderes. In der Apostelgeschichte 4, in diesen Versen steht, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie, also Petrus und Johannes, hinausgehen aus dem Hohen Rat und berieten sich miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun, denn das ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können's nicht verleugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nicht wussten, wie man sie hätte bestrafen können. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Was war dem vorausgegangen? Petrus und Johannes waren im Tempel. Und im Tempelbereich haben sich damals immer viele Bettler gefunden. Und dieser Mann, von dem die Rede war, war seit 40 Jahren, seit seinem Lebensbeginn gelähmt. Und er war darauf angewiesen, dass Nachbarn und Freunde ihn in den Tempelbereich bringen morgens und abends wieder nach Hause brachten, und in der Zwischenzeit saß er da und hat um Almosen gebettelt. Und als Johannes und Petrus vor ihm stehen, sagt Petrus zu ihm, Gold und Silber habe ich nicht, aber ich kann dir das geben, was ich besitze. Unter anderem das Vertrauen in Jesus, dass Jesus Petrus und Johannes autorisiert hat, auch zu heilen. Und die beiden sprechen den Segen Jesu über dem Gelähmten aus und sie sagen, steh auf und geh, und dieser Mann kann gehen. Das kann einen vor Gericht bringen, zumindest in der damaligen Zeit. Freut euch, und abermals sage ich, freut euch. sage ich jetzt zu euch. Denn wir hier in Deutschland dürfen frei heraus von Jesus, von unserem Herrn erzählen. Wir haben nicht zu befürchten, dass wir vor Gericht gezerrt werden, weil wir von Jesus reden, weil wir den Segen Jesu über einem Menschen aussprechen. Da müssen wir überhaupt keine Angst haben. Kein Gefängnis droht uns, schon gar nicht der Tod, wenn wir uns auf der Straße auf ein Podest stellen und freimütig das Wort Gottes, die gute Botschaft verkünden. Freimütig, das ist so ein Wort, das steht da auch in der Apostelgeschichte. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich. Denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Das heißt, Jesus verlangt auch nicht, dass wir erst mal 8 Jahre lang Theologie studieren, bevor wir Zeugnis geben von ihm. Bevor wir sagen, Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist Gottes Sohn und er ist am Kreuz für mich gestorben. Das kann man auch, ja eigentlich, selbst wenn man keine Schule besucht hat, darf man das sagen. Sie hatten gemerkt, dass Petrus und Johannes ja ungelehrte und einfache Leute waren. Wir dürfen uns auf ein Podest stellen, mitten in der Einkaufsstraße, wahrscheinlich mit deutschen Gegebenheiten nur 10 bis 15 Minuten, dann müssen wir wieder den Platz wechseln, glaube ich. Ich kenne die Ordnungsvorschriften nicht so genau, aber wenn ich als Straßenmusiker irgendwo mich hinstellen will, so nach 15 Minuten, 20 Minuten sollte ich den Platz wechseln. Aber das wäre doch auch kein Problem. Dann nehme ich mir ein leichtes Podest, das ich auch schleppen kann und trage das 200 Meter weiter. Kann mich da wieder auf mein Podest stellen und von Jesus erzählen. Wäre kein Problem, wenn wir uns nicht immer wieder selber in ein Gefängnis stecken würden. Dieses Gefängnis des sich beobachtet Fühlens oder in das Gefängnis des Selbstzweifels. Wenn ich mich da jetzt hinstelle und einfach so von der Leber wegpredige, wird man mich verstehen? Oder werden die lachen über mich? Wenn die sagen, das ist doch albern, was der sagt? In so ein Gefängnis stecken wir uns selber immer wieder. Als ich noch ein kleiner Junge war und so manches einfach völlig unbekümmert, ja eben einfach so machen wollte, bekam ich häufiger von meiner Mutter dies gesagt. Es ist mir völlig egal, was die Leute sagen. Aber was sollen denn die Nachbarn denken? Schon mal gehört? So oder ähnlich? Ja. Mir ist es ganz und gar nicht egal, was unsere Nachbarn denken. Mir ist es ganz und gar nicht egal, was so manche Leute denken, es ist mir mehr oder weniger egal, was so manche Leute denken, die ich eigentlich nicht kenne oder die auch mich nicht richtig kennen. Das ist mir schon eher egal. Aber es ist mir ganz und gar nicht egal, was Leute denken, die mich kennen. Meine Nachbarn sind mir wichtig. Die Menschen in meiner weiteren Umgebung, wie Arbeitsstelle, Sportverein und so, die sind mir wichtig. Betrifft jetzt mich nicht mehr so. Also aus der Arbeit bin ich raus. Sportverein, habe ich schon mal gehört. Aber betrifft vielleicht viele von euch. Was meine Nachbarn denken, ist mir wichtig. Und ich habe extra nicht gesagt, was meine Nachbarn von mir denken, ist mir wichtig. Ich habe extra nicht gesagt, was meine Nachbarn über mich denken, ist mir wichtig. Mir ist wichtig zu wissen, was meine Nachbarn denken, wie sie denken, wie sie fühlen. Und vor allen Dingen ist es mir wichtig, was meine Nachbarn denken, wenn wir wieder mal eine Gelegenheit hatten und sie genutzt haben, ihnen von unserem Glauben zu erzählen. Ihnen von Jesus Christus zu erzählen, dass dieser Jesus in unserem Leben eine ganz entscheidende, wichtige Rolle spielt. Da ist es mir wichtig zu wissen, was meine Nachbarn denken. Es ist mir wichtig zu wissen, ob meine Nachbarn auch wiedergeboren sind. Ob ich sie im Todesfalle irgendwann einmal wiedersehen werde, so wie du gerade mit tiefer Überzeugung sagen konntest. Das ist mir wichtig. Und wir haben in unserer Nachbarschaft ist klein, ich glaube 9 Häuser sind in unserer Sackgasse. Wir haben ein herrliches Verhältnis zueinander seit Corona. Da haben wir nämlich, als wir unser Gemeindecafé schließen mussten, jeden Sonntag hat meine Frau 2 Torten gebacken. Wir haben uns bei uns in der Sackgasse in den Wendehammer gestellt. Ich habe den Küchentisch rausgestellt. Dann haben wir die 2 Torten draufgestellt. Und dann bin ich von Haus zu Haus gegangen, habe die Nachbarn rausgeklingelt und habe gesagt, wenn ihr Torte möchtet und einen Kaffee möchtet, dann bringt bitte Teller, Gabel und Tasse mit, weil wegen Corona dürfen wir euch das nicht geben. Und wir stellen uns in genügendem Abstand auf und genießen unseren Kuchen miteinander. Und jeden Sonntag haben unsere Nachbarn von mir einen kleinen Brief bekommen. Hoffnungsträger habe ich das genannt. Und ich weiß auch heute, dass ein paar junge Nachbarn mit Gott immer noch nichts am Kopf haben. Aber hat ja Zeit. Gott hat Zeit. Gott hat so lange Zeit, wie er diesen jungen Menschen Zeit auf Erden zugesteht. Und was mich ganz besonders hoffnungsfroh macht für diese jungen Leute, ist, dass ihr Sohn Maxim, da war er noch nicht in der Schule, eines Tages bei uns an der Haustür klingelt und freudestrahlend etwas zeigt, was er für uns gebastelt hat. Ein Holzkreuz. Er hat sich aus der Baustelle des Vaters 2 Latten rausgesucht, hat sich eine krumme Schraube ausgeliehen und hat uns ein Kreuz gebastelt, weil ihr den Jesus doch so liebt. Das waren die Worte dieses kleinen Jungen. Und zwei Wochen später hat er wieder geklingelt und hat gefragt, ob er sich das Kreuz noch mal ausleihen dürfte. Ja, warum? Ich möchte den Jesus gerne draufmalen. Und dann hat er mit Kugelschreiber so einen kleinen Jesus auf das Holz gemalt. Und dieses Holzkreuz steht jetzt seit 2 Jahren bei uns im großen Wohnzimmerfenster, damit dieser kleine Junge und seine kleine Schwester und vor allem die Eltern, die uns genau gegenüber wohnen, jeden Tag auf dieses Kreuz schauen. Mal gucken, was Gott da noch mit macht. Wir müssen keine Angst haben, Zeugnis zu geben. Obwohl, ich hatte gestern Dienst im Café, unserem Gemeindecafé in Krefeld. Und da kam dann eine ältere Dame ins Café und als sie bezahlen wollte, kam sie zu mir und sagte, ich habe da mal eine Frage. Ich sage, was ist denn los? Sagt sie, als ich hier ins Café kam, und unser Café ist in Krefeld im Südbereich. Ich nenne diesen Bereich manchmal wirklich scherzhaft Klein Istanbul. Da werden mehr als 25 verschiedene Sprachen gesprochen. Diese Frau kam zu mir und erzählte, dass sie auf dem Weg ins Café auf unserer Straße von 7 oder 8 jungen Leuten zwischen 15 und 18, sagt sie, umringt wurde und gefragt wurde, für wen bist du? Für Palästinenser oder für Israel? Was hätte ich da antworten sollen, sagt sie. Ich sage, was haben Sie denn geantwortet? Sie sagt, also ich hätte gerne gesagt, ich bin für Israel, aber in diesem Moment fand ich es richtiger zu sagen, da leben doch überall nur Menschen. Und dann hat man mich gehen lassen. Und sie sagt, was hätten Sie denn gesagt? Ich bin ein absoluter Israel-Fan. Ich kriege Anfälle, wenn ich höre, für ein Israeli wurden 30 Palästinenser freigelassen oder gestern für eine israelische Soldatin 50. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, okay, also wenn ein Israeli so viel wert ist wie 50 Palästinenser, dann ist das eine Fehlinterpretation der Hamas. Wie hätte ich geantwortet? Wenn mich plötzlich 7 oder 8 junge Burschen umringen, richtig umzingeln, und dann läuft bei mir so ein Kopfkino ab, so nach dem Motto, ich gucke, dass ich möglichst eine Hauswand im Rücken habe, dass ich nicht ganz so umzingelt bin. Und irgendwann hast du ja auch mal Kung-Fu gemacht und Angst haben musst du auch nicht. Und doch, manchmal ist es klüger, nicht das zu sagen, was einem auf den Herzen liegt. Manchmal, in solchen Fällen, weil wir können den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis können wir nicht lösen. Wir können diesen Konflikt nicht ändern oder wir können ihn nicht mal eben so aufheben. Gott könnte das, aber es scheint ihm aus irgendeinem Grunde wichtig zu sein, dass dieser Konflikt zurzeit besteht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, so wie wir jetzt gerade hier sitzen, uns dafür einzusetzen, dass dieser Konflikt beendet wird, weil selbst wenn wir uns noch so einsetzen würden, in unserer kleinen, bescheidenen Rolle, würde das nicht viel ändern. Wir können für die Menschen beten. Wir sollen für die Menschen beten. Und zwar völlig ungeachtet, ob es jetzt der Israeli ist oder der Araber oder die Araberin. Weil es sind Menschen. Wir können uns auch herrlich darüber aufregen, dass dieser Mensch da in den USA jetzt schon wieder gewählt wurde. Können wir uns herrlich darüber aufregen. Aber wir können es nicht ändern. Weil die nächsten 4 Jahre hat der mehr Macht, als ich ihm zugestehen würde. Aber er hat sie nun mal. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, einzuschreiten, wenn ein Mann wie Elon Musk die AfD unterstützt. Aber was eventuell unsere Aufgabe wäre, und ich bin davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, wenn wir mal ein Stammtischgespräch mitbekommen, wo Hass gepredigt wird, wo menschenverachtend geredet wird, wo über Minderheiten hergezogen wird, dass wir nicht stillschweigend da sitzen und sagen, was kann ich denn tun? Was ich in diesem Moment tun kann, ist zumindest im Vorbeigehen, beim Rausgehen zu sagen, Leute, seid ihr euch eigentlich bewusst, was ihr für einen Blödsinn da redet? Wir brauchen einander. Wo wir keine Toleranz haben, ist, wenn jemand sagt, Gott gibt es nicht und Jesus Christus, das war ein Mann wie jeder andere, weil das unserem Glauben widerspricht. Und unser Glaube sollte unser Fundament sein, auf dem wir jeden Tag unseres Lebens leben. Ohne Fundament geraten wir nur ins Schwimmen. Deswegen haben wir dieses Fundament. Und wie hast du vorhin gelesen? Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat es schon. Also, was kann uns wirklich geschehen? Was kann uns wirklich passieren, wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen haben? Kann uns das genommen werden, an dem wir im Moment sehr, sehr hängen, an unserem Leben? Aber Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und das ist eine Frage, die sich jeder persönlich selber stellen muss. Immer wieder, habe ich wirklich in meinem Herzen diese tiefe Gewissheit, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und am Kreuz gestorben und für mich wieder auferstanden ist. habe ich diese Gewissheit? Es ist vollkommen normal und vollkommen verständlich, wenn unser Vertrauen so ist, mal stärker und mal weniger stark. Aber diese Plattform, diese Basis, die sollten wir doch zumindest haben, dass wir sagen, okay, also dieses bisschen so, und wenn es noch ganz, 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 ganz schlecht wird, darunter ist immer noch die Hand Gottes, die mich hält. Niemand von uns soll leichtfertig sein Leben aufs Spiel setzen, indem er sich mit breiter Brust vor 8 oder 10 oder noch mehr Jugendliche oder Rechtsradikale stellt und sagt, das sehe ich aber ganz anders. Manchmal ist es klüger, den Mund zu halten. Aber wenn irgendjemand sagt, Jesus gibt es nicht, Jesus ist auf gar keinen Fall Gottes Sohn und er ist nicht am Kreuz gestorben. Entschuldigung, aber da muss ich widersprechen. Ich habe schon oft widersprochen, weil dieses Denken ist leider in unserem Deutschland nicht mehr so fremd, dass es doch gar keinen Gott gibt. Ist das wirklich unser Fundament? Stehen wir da mit fester Überzeugung und mit tiefstem Vertrauen zu? Und wenn jetzt irgendjemand hier unter uns dieses tiefe Vertrauen noch nicht hat, kann ich nur für Sie oder für ihn beten, dass dieses tiefe Vertrauen gefunden wird. Weil ich aus eigener Erfahrung sagen kann, nichts gibt mehr Kraft in ganz dummen, schlechten Situationen als dieses Vertrauen. So wie ein kleines Baby ein tiefes Urvertrauen in die Mutter hat, sollten wir dieses tiefe Vertrauen in unseren Gott haben, der uns diese Welt, diese herrliche Schöpfung geschenkt hat, weil er uns liebt, der seinen eingeborenen Sohn, seinen eigenen, einzigen Sohn auf die Welt gab und ans Kreuz gab, weil er uns liebt. Und zu wissen, dass ich geliebt werde, und ich sage jetzt wirklich, das ist fast ketzerisch, und wenn es nur von Gott ist, kann ich euch versprechen, das ist das Wertvollste und Wichtigste, das ihr in euer Leben bekommen könnt. Diese Liebe Gottes, die ihr euch immer und zu jeder Zeit überschütten möchte. Ich bete für euch, dass ihr immer dieses tiefe Vertrauen in euren Herzen bewahren könnt, egal in welcher Situation. Weil ohne dieses Vertrauen wird jede Last 100.000-fach schwerer. Mit diesem Vertrauen wird so manche Last nicht einfach verschwinden. Aber es gibt da jemand, der mitträgt. Und wenn wir dann auch noch eine Gemeinde haben, Menschen, die uns mittragen, in ihren Fürbitten. Wenn wir Freunde haben, auf die wir uns verlassen können und von denen wir wissen, dass sie auch Jesus in ihren Herzen haben, werden wir spüren, dass so manche Last ein ganz klein bisschen leichter ist. So wollen wir freimütig unseren Glauben bekennen, da wo es notwendig ist. Und ich bin davon überzeugt, Jesus Christus wird niemals von uns verlangen, dass wir unseren Glauben bekennen, wenn anschließend darauf der Tod droht. Wir sind nicht vom IS umzingelt. Nicht hier in Deutschland. Noch nicht, und ich bete darum, dass das auch nie so sein wird. Aber die Zeiten werden nicht einfacher. Es wird immer mehr Menschen um uns herum geben, die unsere Fürbitte brauchen. Und diese Aufgabe werden wir nicht los. Amen.